Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Le Tour, Tour le Jour, die Tour de France in der Sportshow auf meinsportradio.de.
Malte Asmus und Lukas Kruse melden sich wieder von der Tour de France 2017 mit ihrem aktuellen Tagesbericht. Lukas, die fünfte Etappe heute wurde gefahren ohne Peter Sagan. Das müssen wir zum Einstieg vielleicht nochmal sagen. Die Sperre hatte am Ende Bestand, der Einspruch seines Teams Bora Hansgrohe erfolglos.
Ja, ganz genau. Ich hatte es heute Morgen ja auch schon angesprochen, dass es vermutlich aussichtslos ist, sondern dass eben die Veranstalter nicht, sondern eben die UCI diese Sperre durchziehen wird, um eben auch ein Exempel zu statuieren. Und das hat jetzt eben Bestand. Peter Sagan hat sich mit Würde verabschiedet, war nicht bockig, sondern hat gesagt, er akzeptiert die Entscheidung, denkt aber, dass er nichts falsch gemacht hat. Hat nochmal Mark Cavendish da seine Genesungswünsche zukommen lassen und ist eben jetzt nicht mehr dabei. Und ja, mal gucken, wie sich die Tour dann ohne ihn entwickelt.
Heute dann war Zielort La Planche des Belles Filles. Fünfte Etappe der Tour de France 2017, die erste Bergankunft der diesjährigen Rundfahrt und auch ein erster Härtetest gleich für die Klassementfahrer schon in der ersten Woche und für Chris Froome sowieso. La Planche des Belles Filles, ein ganz besonderer Ort. 2012 war er im Team Sky noch Helfer von Bradley Wiggins gewesen. Hier trat er bei seinem Etappensieg damals erstmals richtig in Erscheinung und begründete im Grunde quasi seine große Karriere mit bisher 3 Toursiegen, die dann in den folgenden Jahren kamen. 2017 reichte es für ihn zwar heute nicht zum Etappensieg, der ging an den entfesselten italienischen Meister Fabio Aru, doch Christopher Froome, der hat immerhin das gelbe Trikot sich jetzt wieder angezogen und das nach einer Etappe, die es vor allem am Ende wirklich in sich hatte. Lukas, guck doch mal auf das Streckenprofil und sag uns, wie es heute zu Werke ging.
Ja, 160,5 Kilometer war diese Etappe lang, also deutlich kürzer als die beiden letzten Etappen, die ja über 200 Kilometer beide lagen. Recht welliges Profil, eine Bergwertung der dritten Kategorie gab es auf dem Weg zum Ziel schon. Nach der Bergwertung allerdings ging es noch weiter bergauf, dann ging es nochmal bergab und dann baute sich eben so langsam der Schlussanstieg auf. Nicht besonders lang mit 5,9 Kilometern und 8,5%, aber im Schnitt steil, da gab es doch ordentlich gerade hinten raus einige Rampen, die die Fahrer da zu bewältigen hatten. Also doch schon die erste Herausforderung, wo auch das Profil schon sein Übriges getan hat. Also Emanuel Buchmann hat zum Beispiel nach der Etappe gesagt, dass er schon vor dem Schlussanstieg platt war. Also es war kein einfaches Profil hier in den Vogesen, sondern wirklich schon anspruchsvoll und dann eben mit einem schwierigen Finale.
Zumal ja dieses Finale auch psychologisch relativ schwierig ist. Man kommt da an eine Stelle auf den letzten Kilometern, wo ein Parkplatz ist. Da ist es relativ flach. Dann geht es um eine Kurve und plötzlich kommt dann dieser Schlussanstieg mit 20% Steigung. Also nochmal ein richtiges Brett. Das ist dann für die Fahrer natürlich auch nochmal so ein richtiger Schlag mit der Keule. Die denken, sie haben die größten Schwierigkeiten eigentlich hinter sich und dann kommt es eben noch dieser Schlussanstieg und den hat ja später Fabio Aru genutzt. Aber dazu kommen wir gleich. Wir gehen in den Etappenverlauf und in die Analyse. Gleich nach dem Start, Lukas, da haben sich schon 8 Fahrer gleich aus dem Hauptfeld abgesetzt.
Ja, und die Gruppe, die hatte durchaus große Namen. Philipp Gilbert, der auch heute Geburtstag hatte, war einer der Ausreißer, hat sich da zusammengetan mit Jan Bakelands, Edvald Boasson-Hagen, Thomas de Gant, Dylan van Baarle, Thomas Vöckler, der ja seine Abschiedstournee feiert, Mikel Delage und Pierre-Luc Perichon. Also ein bunt gewürfelter Haufen mit Leuten, die definitiv alle durchaus mal für einen Etappensieg zu haben sind. Dann hatte sich mit Scarborough Grimai von Bahrain Merida noch ein weiterer Fahrer auf die Verfolgung gemacht, war aber zu spät, kam also nicht mehr ran vorne an die Gruppe und so stand eben die Gruppe des Tages, die allerdings auch aufgrund der Stärke gleich von Anfang an verfolgt wurde und ihnen wurde kein großer Vortritt gelassen. BMC war das Team, was dort sich aufbaute in der Tempoarbeit und das die Ausreißer nicht weiter als 3 Minuten wegließ. Da hatte man so ein wenig den Eindruck, dass Richie Porte durchaus was geplant haben könnte im Laufe der Etappe.
Also die kurze Leine heute angesagt, das Peloton lässt da keinen wirklich weit weg oder ließ da keinen wirklich weit weg. Den Zwischensprint, den konnte sich aber Edvald Boasson-Hagen dann doch sichern.
Ganz genau, 20 Punkte für ihn. Er ist ja auch eher ein sehr endschneller Typ. Es gilt allerdings auch als Allrounder. Konnte sich dort durchsetzen gegen Gilbert, de Gant und Co. Aus dem Hauptfeld konnte Michael Matthews noch 7 Punkte ergattern, wurde 9. Marcel Kittel als 10. noch 6 Punkte. Arnaud Demar, der Träger des des grünen Trikots, des besten Sprinters mit 3 Punkten. Damit hat Kittel auf dieser Etappe seinen Rückstand auf Demar um 3 Punkte verringern können. Aber das ist noch nicht ganz viel im Verhältnis zu dem, was jetzt noch an Vorsprung da ist. Da werden wir in den nächsten Tagen, denke ich, noch mehr Veränderungen sehen als heute. Und wir gucken auch gleich nochmal auf den genauen Zwischenstand, wenn wir dann zu den Wertungstrikots kommen.
Ganz genau. Und da ist ja wieder einiges dann auch offen, weil Peter Sagan ja nicht mehr mit drin ist, der Seriensieger des grünen Trikots in den letzten Jahren. Genau, wir haben den Zwischensprint absolviert. Edward Basson-Hagen, der hat sich den gesichert. Und dann ging es ja auch dann irgendwann in den Schlussanstieg. Vorher kam auch noch eine Bergwertung.
Genau, Jan Barkelands konnte sich die holen, ist da das erste Mal richtig in die Pedale getreten, konnte sich ein wenig absetzen von den restlichen Ausreißern. Delage und Degon waren zu dem Zeitpunkt auch schon ins Hauptfeld zurückgefallen. Der Vorsprung auch nicht mehr sonderlich groß mit 2,5 Minuten. Und Pierre-Luc Perrichon hat dann die weiteren Ausreißer angeführt und hat sich noch einen Bergpunkt gesichert. Da gab es auch keinen richtigen Sprint um die Punkte, da es eben am Schlussanstieg auch nochmal 10 Bergpunkte gab und deshalb dieser eine Punkt jetzt nicht wirklich aussagekräftig war. Wir befinden uns da also ungefähr 50 Kilometer vor dem Ziel. Jan Barkelands erstmal als Solist unterwegs, wird dann aber später wieder eingeholt und dann fuhr die Gruppe noch eine ganze Weile. Der Vorsprung wurde eben durch BMC Stück für Stück kleiner und 13 Kilometer vor dem Ziel zerfiel dann auch die Gruppe, nämlich durch eine Attacke von Philippe Gilbert, der dann nochmal versuchen wollte, das dem herannahenden Feld zu entkommen. Jan Barkelands hat sich da ihm angeschlossen. Vöckler, Boisson-Hagen und Perrichon haben noch versucht, wieder ranzukommen, aber nach und nach wurden eben bis zum Schlussanstieg alle Ausreißer wieder eingeholt. Schöne Szene auch. Nachdem sie eingeholt wurden, haben Gilbert und Barkelands sich auch nochmal hinter dem Feld in den Arm genommen, haben sich gratuliert zu der tollen Flucht, die sie da zusammen initiiert haben. Also schöne Bilder. Da stand dann wieder das Fairplay, was gestern ja so ein bisschen in den Verruf geraten war, heute wieder ganz doll im Vordergrund. Das ist auf jeden Fall eine schöne Szene, die wir da gesehen haben.
Definitiv. Und dann ging es in die Entscheidung und wer war natürlich da? Das Team Sky. Die haben nämlich am Schlussanstieg die Tempoarbeit übernommen, wie sie das eben bei solchen Etappen dann auch sehr gerne machen. Natürlich, um die Ausreißer erst zu stellen, aber um dann natürlich auch Chris Froome in Position zu fahren.
Ganz genau. Und dem Tempo mussten dann einige Tribut zollen. Thibaut Pinot war einer der ersten, der zurückgefallen ist. Aber wir hatten es schon in der Vorschau auch angesprochen, dass Pinot nach dem Giro eher nicht so gut in Form sein wird. Er wird nicht der Einzige sein, der heute dem Giro Tribut zollen musste. Dann 4,5 Kilometer vor dem Ziel war mit Lilian Calmejean ein Franzose der erste, der aus der Favoritengruppe raus attackierte. Die Attacke wurde allerdings sofort pariert. 2,5 Kilometer vor dem Ziel musste dann auch Emanuel Buchmann den anstrengenden oder vielleicht der anstrengende Dauphiné, aber auch generell der anstrengenden Etappe Tribut zollen und fiel zurück. Und 2,4 Kilometer vor dem Ziel dann die Attacke von Fabio Aru, der als erster der Klassementfahrer also mal die Beine in die Hand genommen hat und versucht hat, ob Chris Froome angreifbar ist. Und er war's, denn Sky kam nicht hinterher und Aru baute Schritt für Schritt seinen Vorsprung aus.
Da hatte Froome schon hinterher gesagt, wir haben da so einen kleinen Fehler gemacht, wir haben den Aru einen kurzen Moment aus den Augen gelassen. Ja, taktischer Fehler, das darf aber dann im weiteren Verlauf der Tour nicht passieren.
Nein, auf jeden Fall, aber eben, wie gesagt, Aru hat damit mal einfach auch die Grenzen austesten wollen von Chris Froome und die hat er scheinbar, und auch von Team Sky natürlich, und die hat er scheinbar auch gefunden, denn so ein unachtsamer Moment und prompt ist Fabio Aru weg und das auch ziemlich deutlich. 20 Sekunden hat er am Ende auf Chris Froome rausgefahren. Das ist schon ein ordentliches Brett und das darf sich Chris Froome auch nicht so oft erlauben. Und da Aru nicht der Einzige sein wird, den er im Auge haben muss, sondern es ja ein wenig darauf hinausläuft, alle gegen Froome, wird es doch sehr, sehr schwierig für Froome, da alle Attacken zu parieren. Die nächste Attacke kam dann von Yates. Die konnte diesmal allerdings gekontert werden und 1,5 Kilometer vor dem Ziel war es dann Chris Froome höchstpersönlich, der in die Offensive ging. Allerdings konnte er sich nicht ganz absetzen von den Verfolgern, konnte allerdings Quintana und Contador abschütteln und das, wie gesagt, der zweite Fahrer mit Nairo Quintana, der wohl dem Giro Tribut zollen muss. Ich habe heute auch in der Fernsehübertragung mitbekommen, dass wohl inoffiziell Movistar bestätigt hat, dass sie eigentlich geplant hatten, für Valverde zu fahren, weil sie eben Quintana nicht zutrauen, dass er die Strapazen so gut wegsteckt und Valverde als stärker eingeschätzt wurde. Wie gesagt, alles nur inoffiziell, aber die Vermutung lag ja durchaus nahe, dass auch Quintana doch ordentlich schlapp ist, und das hat man heute gesehen.
Ja, und Valverde, der war ja schon vorher, nach der ersten Etappe, dann schon durch diesen Unfall dann ganz schnell raus aus der Nummer. Also für Movistar eine momentan recht bittere Tour de France. Ja, die Sekunden, die Froome jetzt auf die Konkurrenz, auf die ärgsten Konkurrenten gut gemacht hat, das ist ja noch nicht, keine Vorentscheidung, kann man ja auf jeden Fall noch nicht sagen. Das ist allerdings trotzdem ein kleines Ausrufezeichen.
Auf jeden Fall, der Einzige, der ihm außer Aru noch Zeit abnehmen konnte, war Dan Martin. Der ist mit 16 Sekunden Rückstand auf Aru ins Ziel gekommen, hat damit 4 Sekunden auf Froome, der Dritter geworden ist, mit 20 Sekunden Rückstand gut gemacht. Froome auch gleichzeitig mit Richie Porte, der deshalb also die Chance noch nicht nutzen konnte, Zeit gut zu machen. Ansonsten hat Bardet 4 Sekunden verloren, Yates mit 6 Sekunden, genauso wie Uran und Contador, und Quintana hat gleich 14 Sekunden eingebüßt, und der hatte ja schon nach dem Zeitfahren eine sehr schlechte Position. Man hatte vorher ja gesagt, es ist kein Berg, an dem man die Tour gewinnen kann, aber definitiv einer, an dem man sie verlieren kann, und ich denke, da haben einige doch ordentlich was einbußen müssen. Ich glaube, für Nairo Quintana war das ein herber Rückschlag, denn bei dem geht der Rückstand jetzt doch schon streng auf eine Minute zu, jetzt nicht, also in der Gesamtwertung sind es 54 Sekunden auf Christopher Froome, also da ist doch ordentlich schon was passiert, und der wird sich jetzt nochmal, das ist natürlich auch für die Psyche nicht so gut, und der wird sich nochmal ordentlich reinhängen müssen auf den weiteren Bergetappen, und für Froome natürlich gut zu wissen, dass er so früh in einer Rundfahrt auch schon definitiv die Konkurrenz in Schach halten kann, aber Arus Sieg hat definitiv, glaube ich, auch den anderen Mut gemacht, dass Froome schlagbar ist.
Ja, er hat nicht die Überform der letzten Jahre, das haben wir aber ja auch schon nach der Dauphiné gesehen, wo er ja auch schlagbar war und wo er dann eben nicht so dominiert hat wie auch in den letzten Jahren dann des Öfteren. Also, der ist in diesem Jahr zu packen, wenn sie es richtig anstellen, wenn die Konkurrenz es richtig anstellt, dann kann man Chris Froome in diesem Jahr zumindest ärgern, und wenn sie dann im Team Sky auch eben, was ja auch in der ganzen Saison auch schon so war, doch immer mal einen kleinen Fehler drin haben, denn dieses Uhrwerk, wie es ja auch in den letzten Jahren so war, ist das Team Sky momentan nicht.
Nee, auf jeden Fall nicht. Und man hat es auch durchaus schwer, weil sich mittlerweile natürlich alle ein wenig wehren gegen die Dominanz von Sky und da versuchen auch Attacken zu setzen und eben den Favoriten zu ärgern, weil das natürlich immer besonders reizvoll ist. Und damit muss Sky umgehen lernen, da muss man aufmerksamer fahren. Fehler lassen sich wahrscheinlich nicht ganz ausräumen, aber zumindest minimieren. Und wenn sie diese Fehler provozieren im Feld, und Aru hat das gemacht, dann ist durchaus was möglich, um vielleicht das spannend zu halten bis zum letzten Zeitfahren, was ja erst, ich glaube, am vorletzten Tag stattfindet. Wenn man es bis dahin spannend halten kann, dann wäre das ja natürlich ein Gewinn. Ich glaube, jeder würde Chris Froome das auch gönnen. Aber alle hoffen natürlich, dass er wenigstens gefordert wird, wenn er seinen vierten Sieg schon einfährt. Und da haben die Konkurrenten heute einen guten Schritt gemacht. 12 Sekunden auf Garen Thomas in der Gesamtwertung. Aru 14 Sekunden dahinter. Da geht noch einiges, denke ich, auf den kommenden Bergetappen.
Wir gucken gleich nochmal ausführlicher auf die Gesamtwertung, wo die beiden Sky-Fahrer natürlich vorne sind weiter. Aber vorher lassen wir den Sieger zu Wort kommen. Fabio Aru im Gespräch oder im Interview mit den Kollegen der Tour de France. Ich habe da so oft dran gedacht, beim Giro und bei der Vuelta, da habe ich schon Etappen gewonnen. Mir fehlte nur noch diese eine bei der Tour. Ich bin einfach überglücklich. Kurz hinter der 3-Kilometer-Marke habe ich angegriffen. Ich wusste, dass der letzte Kilometer ja gepflastert war, und dann war da ja noch am Ende diese letzte Wand. Und da habe ich letztlich alles gegeben. Also Aru spricht diese Wand an, dieses Brett hinter dem Parkplatz, wo es dann plötzlich nochmal wieder steil hochgeht und wo er dann die Attacke gesetzt hat und wo er sich aufgemacht hat, um diese Etappe zu gewinnen. Jetzt hat er, wie er selbst gesagt hat, sowohl beim Giro als auch bei der Vuelta und auch bei der Tour jeweils eine Etappe gewonnen, also bei allen drei großen Rundfahrten gepunktet. Tolles Ergebnis für ihn und ein tolles Ergebnis, Lukas, im Prinzip auch für Sky. Wir hatten es eben schon mal gesagt, Chris Froome und Geraint Thomas, die liegen an der Spitze, 12 Sekunden zwischen den beiden. Dahinter nur 2 Sekunden hinter Geraint Thomas auf Platz 3, jetzt Fabio Aru, und nach der Form von heute muss man den auf der Rechnung haben.
Auf jeden Fall. Man hatte zwischendurch tatsächlich auch das Gefühl, dass Sky es vielleicht gar nicht so schlimm fände, wenn ein anderes Team das gelbe Trikot übernimmt. Nun hat man jetzt seit dem ersten Tag eben das Trikot inne und das ist natürlich für die Helfer, die gezwungen sind, Nachführarbeit zu machen, auch immer schwierig. Nun hat der große Favorit Chris Froome das schon auf seinen Schultern. Wird natürlich auch eine Menge Arbeit auf das Team zukommen. Und Fabio Aru kann vielleicht auch das nutzen, dass die Helfer vielleicht irgendwann auch ein bisschen müde sind und vielleicht auch durch die Müdigkeit weitere Fehler machen. Also mit Aru ist zu rechnen, aber auch mit Daniel Martin und Richie Porte. 25 Sekunden für Martin, 39 für Richie Porte. Das ist noch nicht allzu weit weg. Auch das ist durchaus noch im Rahmen des Möglichen. Beide haben sich gut präsentiert, wie gesagt, denn Martin hat ja auch noch mal eine kleine Attacke setzen können, wo er Froome 4 Sekunden abgenommen hat. Also auch er hat sich heute sehr, sehr gut präsentiert. Galt ja bislang mehr als Pancheur, würde ich sagen. Jemand, der gerade die kurzen Anstiege sehr gut fahren kann. Mittlerweile aber ein grandioser Rundfahrer geworden und definitiv konkurrenzfähig. Romain Bardet mit 47 Sekunden Rückstand auf Platz 7 in der Gesamtwertung doch schon ein Stückchen weg und über Quintana und Contador, die 52 und 54 Sekunden auf Rang 8 Contador und auf Rang 9 Quintana haben, da wird es dann schon schwieriger, wobei auch das natürlich noch im Rahmen des Möglichen ist. Rafael Majka ist mittlerweile auch in die Top 10 gefahren, 1:01 Rückstand auf Rang 10 und Emanuel Buchmann ist 14. Mit 1:29, auch das eine sehr, sehr respektable Leistung von unserer Nachwuchsfahrerhoffnung für die Gesamtwertung.
Hat heute aber 1:17 auf Aru verloren, selber aber gesagt, das ist gar nicht so schlimm, Sorgen muss man sich um mich nicht machen, ich bin ja auch nicht hier, um selbst auf die Gesamtwertung zu fahren, sondern ich bin da, um Rafael Majka zu unterstützen und das werde ich auch tun und wir haben ja gehört, Majka 10. Der Mann von Bora Hansgrohe, der natürlich jetzt auch für das Team ein bisschen was aus dem Feuer holen muss, jetzt wo Peter Sagan weg ist. Das ist natürlich eine Schwächung für das Team. Das ist auch eine Markenschwächung im Prinzip. Von daher würde sich Bora Hansgrohe sicherlich freuen, wenn Rafa Majka da noch was reißen kann. Wir schauen auf die grüne, auf das grüne Trikot, auf das Punktetrikot. Arnaud Demar hatte Lukas vorhin schon gesagt, 127 Punkte immer noch auf Platz 1. Der Mann von FDJ. Dahinter Marcel Kittel heute Pünktchen gut gemacht. 3 Stück, 87 Punkte. Also der Abstand ist recht groß, aber durch die Flachetappen, da kann sich da natürlich noch ganz viel verschieben. Michael Matthews auf 3 mit 73 Punkten und dann ist da auch schon André Greipel mit 63 Punkten auf Rang 4 und ein Etappensieg mit den entsprechenden Punktebonifikationen kann da schon mal wieder ganz gehörig alles durcheinander wirbeln. Wir gucken noch auf das Trikot des besten Bergfahrers. Da hat sich Fabio Aru jetzt mit 10 Punkten das Trikot auch noch gesichert, trägt es also quasi unter dem Gelben noch mit dazu. Daniel Martin mit 8 Punkten auf Platz 2. Chris Froome folgt mit 6 Punkten auf Platz 3 und Richie Porte mit 4 Punkten auf Platz 4. Und was geht's den Jungprofi an, beziehungsweise was ist beim Jungprofi-Trikot passiert? Simon Yates ist jetzt dort in dieses Trikot, ins weiße Trikot gefahren.
Genau, sein Zwillingsbruder hat ja im Vorjahr diese Wertung gewonnen. Jetzt schickt er sich also an. 24 Sekunden auf den jungen Mann, der es vorher getragen hat, Pierre Latour. Dann auf Rang 3 mit 41 Sekunden Rückstand Louis Meintjes und Emanuel Buchmann mit 46 Sekunden Rückstand auf Rang 4 in dieser Wertung. Also auch da kann er noch ein wenig drauf schielen. Und vielleicht bricht ja der eine oder andere noch ein oder er oder Emanuel Buchmann hat einen sehr, sehr guten Tag erwischt, an dem er vielleicht auch noch was reißen kann. Also auch das würden wir noch nicht abschreiben, auch wenn er natürlich nicht hauptsächlich darauf fährt. Aber das wäre natürlich auch, wenn wir schon von Marke sprechen, ein riesen Aushängeschild für Bora Hansgrohe, wenn sie mit Emanuel Buchmann das weiße Trikot bei der Tour gewinnen. Also vielleicht doch ein kleines Nebenziel vom jungen Deutschen, der sich aber, wie er selber ja sagt, auf die Helferrolle konzentriert.
Und in der Mannschaftswertung Team Sky vorne fast 2 Minuten. 1:59 Vorsprung auf BMC und 3:21 zurück Agir Dusert. Also das Podium der Mannschaften momentan, aber auch da kann sich ja mit den Zeitfahren und allen Abständen, die dann eben noch so rausgefahren werden, auf den nächsten Etappen einiges tun. Und wir sind ja erst bei der 5. Etappe, da kommt ja noch einiges nach und da kommen ja vor allen Dingen auch noch die Königsetappen. Morgen ist dann aber erstmal wieder für die Sprinter auf der 6. Etappe mal wieder was zu fahren. 216 Kilometer lang die Etappe, morgen nach Troyes. Ja, für die Sprinter das Terrain.
Ganz genau, eine klassische Flachetappe, wie immer ein paar Wellen drin, aber gerade die letzten Kilometer, die letzten, ja sagen wir mal 15 Kilometer, eigentlich tellerflach. Also da haben dann die Sprintzüge wirklich eine extrem gute Gelegenheit, sich zu formieren, perfekte Leadouts für ihre Kapitäne zu fahren. Wir denken dann natürlich an Marcel Kittel, Arnaud Demar und André Greipel, die, denke ich, so die drei Top-Favoriten sein sollten. Aber bevor die Fahrer ins Ziel kommen, haben die Ausreißer wieder die Chance, zwei Bergpunkte zu ergattern, also zweimal Bergpreis der vierten Kategorie, da gibt es ja jeweils einen Punkt. Und ja, bei Kilometer 135 wartet dann auch noch eine Sprintwertung. Auch die wird natürlich im Feld wieder ordentlich ausgefahren werden. Insgesamt, um nochmal eine kleine Randinformation zu bringen, könnte man theoretisch morgen als Sprinter 70 Punkte einfahren. Hm. Das sind 40 Punkte Rückstand für Kittel, also eigentlich ein Witz und im Moment noch nicht der Rede wert. Natürlich muss er da aufmerksam fahren und sich ein kleines Polster ansammeln. Aber theoretisch wäre es möglich, dass morgen 70 Punkte eingefahren werden. Und wenn dann die anderen nicht punkten sollten, ist es viel Konjunktiv, ihr hört schon, dann könnte Kittel auch ins grüne Trikot fahren. Aber auf jeden Fall hat er die Gelegenheit, was gut zu machen. Und das ist, denke ich, das Wichtigste.
Und wir werden es beobachten, hier natürlich auf meinsportradio.de und dann drüber berichten bei Le Tour Tous les Jours, unserem täglichen Blick auf die Tour de France 2017, unserer täglichen Dosis Radsport im Rahmen der Sportshow und von Radio Tour, unserem Radsportmagazin, hier auf meinsportradio.de. Lukas, vielen Dank.
Bitteschön.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.